Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr diesen Filmclip oder das Intro von Es war einmal das Leben seht. Bei mir weckt das sehr viele Kindheitserinnerungen. Bei mir war das so vor 15 Jahren ungefähr die Lieblingsserie, die ich super gern geguckt habe. Es lief einmal die Woche im Fernsehen. Und mich fasziniert das. Wie funktioniert der Mensch eigentlich? Wie funktioniert Leben? Wie funktioniert die Natur? Vielleicht hat das auch ein Stück weit dazu beigetragen, dass ich mittlerweile als Biologe arbeite und im Bereich Bionik bin, wo ich aus der Natur Sachen abgucken kann und überlege, wie kann man das in die Technik umsetzen? Wie kann man von der Natur lernen? Wie kann man das, was in der Natur Faszinierendes zu sehen ist, für uns gebrauchen? Und da möchte ich mich heute Morgen ein Stück weit mit euch auf den Weg machen und nochmal anknüpfen an der Serie, die wir vor einigen Wochen begonnen haben, wo es um Bilder von Gemeinde geht. Und heute Morgen soll es entsprechend über das Bild von Gemeinde als Körper gehen, als Leib gehen. Wir haben bisher als Bilder gehabt Familie, Herde, Arche, Tempel, Leuchter. Und all diese Bilder von Gemeinde, die in der Bibel vorkommen, die spiegeln für mich ein Stück weit die Identität wider, die Jesus oder Gott für uns als Gemeinde sehen möchte. Und da Gemeinde ja nicht unbedingt nur eine Organisationsform ist, die irgendeine Struktur ist oder ein Gebäude ist, sondern aus Menschen besteht, mache ich mir bei diesen Bildern immer wieder bewusst, dass wenn es um Identität geht bei diesen Bildern, dass es auch ein Stück weit um meine Identität geht, um das, wie ich leben darf, wie Gott mich sieht als Mensch, als Philipp. Das Bild von Gemeinde als Leib wird von Paulus gebraucht. Das kommt im Neuen Testament vor, und zwar in 4 seiner Briefen. Und zwar in dem Brief an die Römer, an die Kolosser, an die Epheser und an die Korinther. Und ich glaube, dass Paulus dieses Bild gebraucht, um diesen Gemeinden einen besonderen Aspekt von Identität mitzugeben. Und diese Identität finde ich unglaublich wichtig. Für mich ist das ein unglaublich starkes Bild, was ich extrem wichtig finde. Und deswegen möchte ich heute Morgen in dieser Predigt ein Stück weit versuchen, hineinzuführen in das, wo wir von diesem Bild lernen können, um ein kraftvolleres Leben zu bekommen, um ein Stück weit mehr in diese Identität hineinzukommen, die Gott uns schenken möchte. Letztendlich auch dahin kommen, dass wir eine tiefere Freundschaft zu Jesus entwickeln. Ich möchte anfangen mit der bekanntesten Bibelstelle zu dem Thema Gemeinde als Leib. Die lesen wir im 1. Korintherbrief in Kapitel 12. Ihr könnt es mitlesen. Ich bin im Moment so ein bisschen auf dem Retro-Trip, deswegen habe ich gerne noch mal so ein bisschen die Hardcover-Version vor mir. 1. Korinther Kapitel 12 ab Vers 12. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer erscheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr Ehre zukommen ließ. Und so weiter. Bevor wir einsteigen damit, zu überlegen, was ist die Verbindung zwischen dem biologischen Körper, diesem Bild, was Paulus gebraucht, und was es mit uns als Gemeinde zu tun hat heute Morgen, möchte ich noch mal ganz kurz die biologische Seite aufgreifen. Ich denke, wir sind alle so ein bisschen vertraut mit dem menschlichen Körper, weil letztendlich sind wir alle, dass wir einen Körper haben. Wir haben Gliedmaßen, wir haben innere Organe, wir haben Teile unseres Körpers sind dafür da, uns zu bewegen, vorwärts zu gehen, zu handeln, zu denken. Andere Teile sind dafür da, dass wir versorgt sind. Die Lungen, das Herz-Kreislauf-System, es versorgt unseren Körper auf fantastische Art und Weise. Und so hat jeder Teil unseres Körpers eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Rolle. Und letztendlich brauchen wir alles, um die maximale Funktionalität zu haben. Ich finde, das ist unglaublich faszinierend, wie diese Vielzahl von Organen, von Körperteilen zusammenwirkt. Es ist nicht nur ein Stück und dann funktioniert es irgendwie oder die einzelnen Teile sind so ein bisschen, ja, mal funktioniert es nicht. Nee, es ist alles total fein aufeinander abgestimmt. Und da frage ich mich, wie kann das funktionieren? Wie funktioniert das, dass so viel Unterschiedlichkeit in unserem Körper doch so präzise zusammen funktionieren kann? Oder im Hinblick auf den Bibeltext, wie kann das Zusammenleben in einer Gemeinde so gut funktionieren, obwohl wir so viel Unterschiedlichkeit haben, obwohl wir so verschieden sind, obwohl es so viel Vielfalt gibt? Wie passt das? Wie kann das funktionieren? Und bei dem Vergleich von Gemeinde und dem menschlichen Leib möchte ich mich auf Seiten der Gemeinde, auf die Ortsgemeinde konzentrieren. Man kann das Bild ja auch auf den gesamten Leib Jesu weltweit beziehen, aber ich möchte es ein Stück weit greifbarer machen, konkret für heute, für uns. Es muss aber nicht unsere Gemeinde alleine sein, sondern es kann irgendeine Gemeinde sein, also aber die Ortsgemeinde eben. Wenn wir das als Ortsgemeinde betrachten, da könnte man schnell auf den Gedanken kommen, ja, die Organe sind vielleicht die Bereiche in einer Gemeinde, so als Strukturen sozusagen. Ich habe lange Zeit auch so gedacht, weil ich liebe Strukturen, ich liebe die Biologie und ich liebe dieses Übertragen auf das, was wir daraus lernen können. Aber doch denke ich, dass wir an dieser Stelle an Grenzen stoßen von diesem Bild. Dass wenn wir dahin gehen und sagen, wir vergleichen dieses Bild von Gemeinde als Körper mit unseren Organisationsstrukturen in der Kirche, dann verpassen wir ein Stück weit die Hauptaussage von dem Text. Dann überschreiten wir die Grenze. Dann ist das Bild nicht mehr das, was es von Paulus gemeint ist, sondern wird zu etwas, womit wir versuchen, etwas Menschliches zu erklären. Und deswegen möchte ich Paulus heute Morgen ein Stück weit folgen, weil er überträgt dieses Bild von Gemeinde als Körper nicht auf irgendwelche Organisationsstrukturen. Er sagt, jeder Einzelne ist ein Glied. Er bleibt beim Menschen. Er vergleicht es mit dir und mit mir, jetzt ins Heute übertragen. Und für den Vergleich Körper mit Gemeinde möchte ich beim Körper noch ein bisschen näher ranzoomen. Noch ein Stück weit näher als die Organe. Jedes Organ besteht aus einer ganzen Vielzahl von Zellen. So wie auch eine Gemeinde letztendlich aus ganz vielen Menschen besteht, besteht unser Körper aus ganz vielen Zellen. Dazu mal eine Schätzfrage. Was denkt ihr, was ein durchschnittlicher erwachsener Mensch an Zellen hat? Wie viele Zellen hat unser Körper? Millionen. Ja, noch eine andere Idee? Billionen? Also ich sehe schon, ihr denkt schon in sehr astronomischen Zahlenordnungen. Ich habe die Lösung für euch mitgebracht. Es sind 100 Billionen, also 10 hoch 14 Zellen. Und wenn man diese Zellen alle an einer Perlenschnur aneinanderreihen würde und einen langen Faden hätte, der Faden würde 100 Mal um die Erde gehen. Das ist so der Vergleich, wie viele Zellen in unserem Körper sind. Und letztendlich macht es die Frage, wie kann das funktionieren, ja nur noch eindrücklicher, weil Wir haben vielleicht ein Stück oder 20, 30 verschiedene Organe in unserem Körper. Aber wenn wir 100 Billionen Zellen in unserem Körper haben, ich meine, das ist eine unvorstellbar große Zahl. Wie kann das bei dieser Komplexität noch funktionieren? Wie können die sich aufeinander abstimmen? Eine Sache, die mir dafür heute Morgen ganz wichtig ist, ist, wenn ich jetzt mal in die Zelle noch mal reinzoome. Die Zelle hat einen Zellkern und in dem Zellkern liegt die sogenannte DNA. Und das Interessante ist, dass jede Zelle unseres Körpers die gleiche DNA hat. Es ist nicht so, dass die Leber eine andere DNA hätte als eine Muskelzelle oder als eine Nervenzelle. Alle Zellen haben exakt die gleiche DNA. Es gibt eine kleine Ausnahme, wie so oft in der Biologie. Die sogenannten Gonoden, also die Geschlechtszellen wie Eizellen und Spermien, die haben eine andere DNA. Aber der Rest unseres Körpers, also die 99,99% unseres Körpers, haben exakt die gleiche DNA. Und das ist wichtig, weil wenn wir unterschiedliche DNA hätten in unseren Zellen, unterschiedlichen Bauplan quasi, würde es nur Chaos geben. Es würde nicht funktionieren können. Und der Trick ist jetzt, dass die Zellen unterschiedliche Bereiche ihrer DNA ablesen, wenn sie unterschiedliche Zellen sind. Wenn man jetzt die DNA nimmt, wir haben ja 46 Chromosomen in unseren Zellen, wenn man die ein bisschen aufdröseln würde, dann könnte man die auch wieder aneinander hängen, eine lange Reihe bilden. Aber keine Sorge, das geht jetzt nicht mehr 100 Mal um die Erde. Ich habe einen Zollstock mitgebracht. Wer möchte mal einen Tipp abgeben, wenn wir alle 46 Chromosomen abwickeln würden, aneinanderreihen würden zu einem langen Faden? Wie lang wird der Faden von der DNA von einer einzigen Zelle? Wer traut sich? Bitte? Ein halber Meter. Das wäre so viel. Jemand anders noch einen Tipp? Stell mal ein, was du meinst. Ein Zentimeter. Ich möchte es auflösen. Es sind 1,80 Meter. 1,80 Meter. Quasi vom Kopf, von der Fußspitze bis zur Nasenspitze. Zumindest bei mir. Ein Meter 80. Bauplan, Anleitung, Verhaltenskodex, alles in einem. Die DNA, die quasi darüber entscheidet, wie reagiert eine Zelle, wie funktioniert eine Zelle, was muss sie herstellen, wie funktioniert sie mit anderen Zellen zusammen. Was können wir aus diesem Bild ableiten? Wenn wir alle Zellen sind, um in diesem Vergleich zu bleiben, und alle Zellen die gleiche DNA haben, dann möchte ich die These aufstellen, dass wir als Teil der Gemeinde alle die gleiche DNA brauchen, alle den gleichen Kern haben müssen. Also mit Kern meine ich sowas wie die gleichen Werte teilen, die gleichen oder ähnliche Ansichten haben, dass die Herangehensweise zusammenpasst. Welchen Kern haben wir? Welchen Kern brauche ich als Teil der Gemeinde, damit ich mit anderen Teilen der Gemeinde zusammen funktionieren kann, damit das klappt, dass das Gemeinde Gemeinde sein kann, so wie das klappt, dass der Körper auch leben kann und Körper ist. Die gleiche Basis, den gleichen Kern, trotz der Vielfalt, trotz der Unterschiedlichkeit. Oder wie Paulus es ausdrückt, viele Glieder, aber nur ein Leib. Was ist der Kern, den wir brauchen, um Leib sein zu können? Vielleicht sogar die Frage, was ist der Kern des Glaubens eigentlich? Das ist eine Frage, die mich sehr lange beschäftigt hat im letzten Jahr, womit ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe, weil ich dachte, irgendwie noch nicht so am Kern angekommen zu sein, so gefühlt zumindest. Ich habe es lange bewegt und immer wieder bin ich dahin gekommen, zu fragen, was kann die Antwort darauf sein, was der Kern des Glaubens ist, dass die möglichst einfach ist. Weil in der Bibel lese ich so oft, dass Kinder den besten Glauben haben eigentlich, weil sie irgendwas verstehen können, was Erwachsene vielleicht schwieriger verstehen können. Dass es intelligenten Menschen manchmal verborgen bleibt, irgendwelche Wahrheiten zu erkennen, aber einfache Menschen das total einfach wahrnehmen können. Also die Antwort darauf, was ist der Kern des Glaubens, muss einfach sein. Und ich meine, als Wissenschaftler neige ich dazu, Dinge komplizierter zu machen. Vielleicht liegt es nicht daran, dass ich Wissenschaftler bin, aber einfach nur ich bin. Und so habe ich mich aufgemacht, diese Frage zu beantworten. Und für mich selber, also aus meiner Perspektive, habe ich ein Stück weit eine Antwort darauf gefunden, denke ich. Ich habe 1,5 Punkte. Es ist ein bisschen mehr als einer geworden, aber es sind auch nicht ganz 2. Mein Gedanke war, der Kern des Glaubens wird beschrieben dadurch, dass ich Gottes Stimme höre und das Gehörte im Glauben umsetze. Der Rest ist dann Dekoration. Bei Gemeinde als Leib geht es nicht um irgendeinen Stil, um eine Formsache, das, was wir tun oder dass wir im Lobpreis die Hände heben, dass wir irgendwie das eine machen oder das andere machen. Gemeinde kann nur dann als Leib funktionieren, wenn wir Gottes Reden im Kern haben. Wenn Gott uns anspricht, wenn wir Gottes Reden wahrnehmen, respektieren, ernst nehmen und umsetzen. Es geht darum, seine Stimme zu hören, das Gehörte im Leben umzusetzen. Und vielleicht stehst du an einem Punkt heute Morgen, an dem ich auch öfter stehe, denkst, ja, wie ist das mit dem Hören eigentlich? Kann ich Gottes Stimme überhaupt hören? Wer bin ich, dass Gott zu mir redet? Ich meine, ich bin ja im Verhältnis zum ganzen Universum doch ziemlich klein. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die Bibel ist da extrem klar. In Johannes 10, Vers 3 lesen wir, dass seine Schafe seine Stimme hören. Punkt. Vielleicht auch einfach mal Ende der Diskussion. Diese Diskussion, die ich so oft in mir drin führe, dieses, kann ich seine Stimme hören, ja oder nein? Oder vielleicht? Nein, die Bibel sagt, ich kann seine Stimme hören. Ich tue das. Es ist eine Zusage, die für mich gilt seit dem Moment, wo ich Jesus als meinen König und als meinen Freund angenommen habe. Wo ich gesagt habe, Jesus, ich entscheide mich für die Freundschaft mit dir. Für das Leben in deiner Realität, in deinen Maßstäben. Das macht für mich einen Teil von dem Kern aus, worum es im Glauben geht. Einen Teil von dem Kern, von dem ich glaube, dass wir ihn alle brauchen, um Gemeinde sein zu können. Um Gemeinde so sein zu können, dass wir als Leib funktionieren, als Organismus. Was ist der Kern des Glaubens? Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, den ich als sehr wesentlich empfinde. Der wesentlich für mich ist, um als Zelle meine Rolle einzunehmen in diesem Organismus, in dem Organismus von Gemeinde. Und das ist ein Teil, den ich vorhin schon mal öfter gestreift habe, den Paulus in seinem Bild auch anspricht. Und zwar, Jesus ist das Haupt. Er ist der Kopf der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. So die erste Reaktion ist durchaus bei mir auch vertreten, dass ich denke, ja, wenn er der Kopf ist, dann entscheidet er ja. Dann ist er der Chef, dann will er das Sagen haben. Ja, ich glaube, den Anspruch hat er. Ich glaube, dass es Gottes Wille ist, entscheiden zu können und dass wir das achten und respektieren. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen von uns unbequem sein, so wie es für mich auch manchmal unbequem ist, dass ich nicht einfach sagen kann, ich habe meinen Willen, ich habe mein Denken und bitteschön möchte ich das jetzt auch leben können. Ich glaube, dass Gott sich das Recht nehmen möchte, entscheiden zu dürfen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir dann nur einen kleinen Teil der Wahrheit im Blick haben. Dass es Gott um viel mehr geht, wenn er das Haupt sein möchte, wenn er der Chef sein möchte, das Sagen haben will. Weil der gleiche Gott begegnet uns in Form von Jesus in der Bibel, zum Beispiel bei der Speisung der 5000, als ein Gott, der sagt, teilt ihr aus, macht ihr das. Seid ihr diejenigen, die für mich Hände und Füße sind. Da geht es mir gar nicht mehr darum, dass ich einfach nur bestimme und sage, hier, so hat der Körper bitte zu funktionieren. Ihr spielt eine wichtige Rolle. Dieser Gott, der achtet uns. Der will es nicht ohne uns machen. Der sagt, hey, du bist mir wichtig. Ich will es genau mit dir machen. Dich brauche ich dafür, damit der Körper Körper sein kann. Da ist nicht der Kopf, der über den Körper hinweg entscheidet. Da ist der Kopf, der sich kümmert, der trägt, der stützt, der inspiriert. Da ist der Kopf, der die Kraft zur Verfügung stellen möchte, die Autorität, die Vollmacht, dass jeder einzelne Teil des Körpers funktionieren kann. Da ist der Kopf, der Orientierung geben möchte, der Mut macht. Der Kopf, der zu den Füßen sagt, hey, es ist super, dass ihr dabei seid. Wenn ihr nach da geht, dann kann der ganze Körper das machen, was ich möchte. Da ist der Kopf, der sagt, hier, liebe Leber, das ist super, dass du dabei bist. Du hast einen zentralen Teil vom Stoffwechsel. Du trägst dafür bei, dass der Körper der Gemeinde gesund bleibt. Ich glaube, dass das eigentlich die Perspektive ist, zu der Gott uns einlädt. Und die Paulus uns mit diesem Bild aufzeigen möchte, dieses Anerkennen von Jesus als unserem Haupt ist nicht dieses pure, alleinige Unterordnen. Ich muss jetzt bitte Jesus und mich unterordnen und ihm nur folgen und egal, ob ich das will oder nicht. Sondern es ist dieses, Jesus, ich sehe, dass du ein wunderbarer Kopf bist für mich. Ich sehe und anerkenne, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Dass du eine gute Absicht hast mit uns als Gemeinde. Und dem stelle ich mich gerne zur Verfügung, dass ich eine Hand bin, eine Leber bin, ein Fuß bin, um dazu beizutragen, dass Gemeinde als Leib funktionieren kann. Alles geschieht durch Jesus und auf Jesus hin ausgerichtet. Die Frage, die ich mir an der Stelle stelle, ist, wie viel bin ich bereit, mich diesem Haupt unterzuordnen? Wie viel bin ich bereit, ein Stück weit loszulassen, dieses Verständnis von, Jesus ist einfach nur der Chef und muss einfach nur kontrollieren und bestraft mich, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe? Wie viel bin ich bereit anzunehmen, dass Jesus sich auch kümmert? Und das Gute für mich will. Wir dürfen uns Jesus anvertrauen. Wir dürfen diesen Schritt gehen, weil er einfach so gut ist. Aber trotzdem und oder gleichzeitig findet Gemeinde nur dort statt, wo wir uns Jesus unterordnen. Wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist, dann kann Gemeinde, wenn sie nur Körper ist, aber kein Haupt hat, ja auch keine Gemeinde sein irgendwie. Das ist wie mit den Zellen in unserem Körper. Wenn wir eine Zelle sind, die, oder wenn eine Zelle in unserem Körper sagt, ja, eigentlich die Signale um mich herum, so meine Nachbarzellen, die interessieren mich nicht mehr. Und das, was der Kopf mir zu sagen hat, das interessiert mich in feuchten Dreck. Wisst ihr, was mit diesen Zellen passiert? Sie verselbstständigen sich. Und es kann Krebsgeschwür entstehen. Und das mag vielleicht eine harte Botschaft sein an der Stelle. Aber wenn wir uns Jesus nicht unterordnen, dann laufen wir ganz schnell in Gefahr, dass ein Krebsgeschwür entstehen kann. Auch im übertragenen Sinne. Und ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, wo wir aus eigener Kraft leben oder wo wir uns danach ausstrecken, dass Jesus auch Gott sein kann in unserem Leben. Ich möchte dazu eine Bibelstelle vorlesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Verse 18 und 19. Niemand soll euch verachten, der sich in scheinbarer Demut auf die Verehrung beruft, die er den Engeln erweist. Warum auch immer Engel? Ich glaube, das ist sowas wie Marien- oder Heiligenkult. Der mit Visionen prahlt und sich ohne Grund nach weltlicher Art wichtig macht. Jetzt kommt es. Er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Wo lebe ich nach meiner eigenen Vorstellung? Wo bin ich bereit, vielleicht ein Stück weit neu anzuerkennen, dass Gott Gott ist, dass er auch mein Chef sein darf? Damit Gemeinde funktionieren kann, brauchen wir eine gemeinsame DNA. Die DNA, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir das Reden umsetzen. Eine DNA, wo ich Jesus auch als mein Haupt annehme und anerkenne. Und im Zusammenhang von Jesus als meinem Haupt möchte ich noch eine andere Bibelstelle mit euch anschauen, die mir an der Stelle sehr wichtig ist und die vielleicht ein Stück weit relativ selten eigentlich in diesem Kontext gesehen wird. Das ist in Matthäus Kapitel 16, die Verse 13 bis 18. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und fragt seine Jünger: Für wen halten die Leute mich? Sie sagen: Ach, weißt du, Jesus, die einen denken, du bist Johannes der Täufer, andere halten dich für die Reinkarnation von Elia. Wieder andere denken, du bist Jeremia oder sonst irgendein Prophet. Und Jesus sagt zu ihnen: Für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt zu ihm: Selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das haben dir nicht Menschen gesagt, sondern das ist die Offenbarung, die dir mein Vater gegeben hat. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Jesus als unser Haupt annehmen, dass das nur funktioniert, wenn wir diese Offenbarung haben. Wenn wir in unserem Inneren irgendwo ein Stück weit mehr verstanden haben, als nur das reine Wissen, wer Jesus ist. Nicht nur, was er sein kann, sondern was er für mich ist. Dieses Bild von Petrus und dieser Offenbarung mit dem Du bist der Fels möchte ich nochmal einem kleinen Schaubild verdeutlichen. Petrus ist das griechische Wort für Stein, also eigentlich steht da Kephas. Und ich glaube, dass es in dem Kontext gemeint sein kann, dass Petrus ein wichtiger Stein ist in der Gemeinde. Das Wort Petra, also das Gestein oder der Felsen, ist das, was Jesus mit dieser Offenbarung beschreibt. Wo Jesus sagt, auf diesen Felsen der Offenbarung, kannst eins weiterklicken? Diese Offenbarung, dass Jesus mein Erlöser ist, darauf baue ich meine Gemeinde. Und das macht für mich dieses Bild aus, von dem, dass Offenbarung in mir ein Fundament schafft, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Also wenn ich diese Offenbarung bekomme in meinem ganzen Leben oder auch in einem bestimmten Lebensbereich, dass Jesus dort mein Erlöser ist, dass Jesus für mich relevant ist, dass Jesus für mich eine Botschaft hat, dann schafft das ein Fundament, auf dem Gott seine Gemeinde baut. Es ist eine Gemeinde, die ihn widerspiegelt, die von ihm ist und ihn zeigt und deutlich macht. Wer ist Jesus für mich? Was bedeutet es für mich, erlöst zu sein? Ich meine, einerseits bedeutet Erlösung ja schon irgendwie so etwas wie die Eintrittskarte in den Himmel zu haben, oder? Aber das Schöne ist, dass der Himmel heute anfängt. Dass wir nicht warten müssen, bis wir irgendwann unter der Erde liegen, sondern der Himmel fängt heute an. Wir können heute in dieser Freiheit leben, in diesem Frieden leben, den Gott uns verspricht. Wir können heute die Lebendigkeit haben, die im Himmel sein wird. Glauben wir das? In welchen Bereichen in meinem Leben habe ich nur das Wissen, dass Jesus sowas kann? Und wo habe ich die Offenbarung, dass Jesus das für mich ist? Wo strecke ich mich nach dieser Offenbarung aus? Und es kann sein, dass es für den einen oder anderen auch bedeuten kann, aufzuhören, an Gott zu glauben. Ihr habt das richtig verstanden. Ich stehe hier vorne und predige, dass es sich eventuell lohnen kann, aufzuhören, an Gott zu glauben. Was meine ich damit? An Gott glauben bedeutet für mich so viel wie für wahr halten, dass es Gott gibt und seine grundlegenden Absichten zu kennen. Aber das tut der Teufel doch auch, oder? Der weiß sowas von definitiv, dass es Gott gibt und er kennt auch seine grundlegenden Absichten. Bringt ihn das in den Himmel? Was bringt es mir? Ich bin einfach jetzt mal ein bisschen provokativ an dieser Stelle. An Gott glauben lohnt sich manchmal nicht. Stattdessen fange ich an, Gott zu glauben. Nicht mehr an ihn zu glauben, sondern ihm zu glauben. An ihn glauben kann ich aus der Entfernung, aus der Distanz. Ja, ich halte das für wahr, was du denkst. Ja, du kannst theoretisch auch heilen. Aber betrifft es mich? Habe ich damit was zu tun, wenn Jesus irgendwie prinzipiell irgendwas machen kann? Eigentlich doch nicht. Eigentlich ist es doch nur dann für mich relevant, wenn ich sage, ja, es wird konkret für mich. Ich lasse mich ansprechen an der Stelle. An Gott glauben ist dieses aus der Entfernung, irgendwo stehen zu bleiben, zu sagen, ja, ich beobachte das jetzt erstmal. Schau mir das mal an. Aber mit meinem Leben hat das jetzt erstmal noch nicht so viel zu tun. Und ich möchte heute Morgen Werbung dafür machen, an der Stelle näher zu kommen. Zu sagen, Gott, ich gehe diesen Schritt auf dich zu und fange an, dir zu glauben. Zu glauben, dass du relevant bist für mein Leben. Dass das wichtig ist, was du mir zu sagen hast. Es betrifft mich. Nicht irgendeinen Menschen um mich herum, sondern mich. So wie Gemeinde auch bei mir anfängt und nicht bei meinem Nächsten. Diesen Gedanken hatte ich ungefähr so um Ostern rum. Und als ich diesen Gedanken zuerst hatte, dachte ich, wow, starke Erkenntnis. Und ich würde schon behaupten, dass ich so gewissermaßen so ein Erkenntnis-Junkie bin. Ich liebe das, Sachen zu entdecken, die für mich irgendwie eine neue Relevanz bekommen. Und irgendwie, ja, ich bin so 2 Tage wie so auf so einer Welle geschwommen. Dachte so, ja, coole Sache, alles ist prima. Und dann habe ich immer wieder nachgedacht in diesen 2 Tagen und bin danach eine Woche ziemlich am Boden gekrochen. Weil ich irgendwo die Tiefe erkannt habe, was das bedeutet. Diesen Tiefgang von dem, was heißt es, Gott zu glauben? Es drängt mich ja oder zieht mich förmlich aus dieser Passivität, aus dieser Beobachterrolle raus und fordert eine Entscheidung von mir. Ich kann nicht mehr einfach nur bequem in meinem Sessel sitzen und sagen, ja, schaue ich mal. Was für eine Position nehme ich ein? Glaube ich wirklich, dass Gott mich versorgt? Glaube ich wirklich, dass Gott mich liebt? Glaube ich ihm, dass er einen guten Plan hat mit meinem Leben? Was ist mit diesen Sachen? Mich hat das nahezu überfordert, als ich das so für mich realisiert habe. Ich meine, ihr bekommt ja heute Morgen jetzt nur die Kurzversion mit. Aber für mich war das ein totales Ringen innerlich, weil ich gemerkt habe, so, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht, Gott zu glauben. Nicht in dem Ausmaß, was ich gedacht habe in dem Moment, was es bedeutet. Und immer noch von überzeugt bin, dass es das heißt. Ich kann das nicht. Aber gleichzeitig führt mich das wieder zurück zu diesem Bild von Gemeinde als Leib. Dahin, dass ich sage, Moment mal, ich bin eine Zelle und Jesus ist das Haupt. Wenn ich Jesus als mein Haupt anerkenne, dann muss ich das gar nicht aus meiner Kraft tun. Dann lädt Jesus mich ein, ihn auch Haupt sein zu lassen, ihn Kopf sein zu lassen für mich, für mein Leben. Und dann kann ich ihm glauben, aus dem Vertrauen heraus, dass er mir die Kraft gibt, dass er das ermöglicht. Dann muss ich mir da selber keinen Krampf draus machen. Dann ist er derjenige, der da ist. Ich habe vor ungefähr einem Monat ein ziemlich starkes Erlebnis in dem Zusammenhang gehabt. Es war eine Situation bei mir im Institut, wo ziemlich viel Knirschen da war, die mich ziemlich herausgefordert hat. Und ich lag abends im Bett und war tierisch wütend auf alles, was da irgendwie mit zusammenhängt. Und wie ich da so im Bett lieg und total in Rage bin innerlich und mein Puls irgendwie so auf 120 war und ich mich so richtig aufgeregt habe, kommt mir dieser Gedanke in den Kopf von diesem Bibelvers. Ich habe ihn nachher mal nachgeschlagen. Steht in Philipper 4, Vers 7. Ich gebe euch einen Frieden, der euren Verstand übersteigt. Philipp, glaubst du das? Das war der Gedanke, der mir durch den Kopf gehuscht ist. Und ich dachte, Mist, ich will mich doch jetzt erstmal aufregen dürfen. Und gleichzeitig so dieses, ja, Jesus, ich will dir auch glauben. Und dann habe ich gebetet, ungefähr so sinngemäß, dieses Gebet, Jesus, ich mache mich neu auf heute Morgen, das anzuerkennen, dass du mir diesen Frieden schenkst. Dass dieser Frieden relevant ist für mich. Für mich jetzt relevant ist, dass ich nicht mehr denke, dass es prinzipiell etwas ist, was du gibst, was du irgendwem gibst, sondern dass du es mir heute Abend gibst, wo ich im Bett liege. In meiner Situation. Und dieser Frieden Gottes nimmt jetzt zu in meinem Leben. Das nehme ich an im Glauben. Mein Puls ging runter. Ich hatte eine Ruhe, die ich nicht erklären konnte. Und ich bin eingeschlafen. Das ist diese Realität, die Gott uns schenken möchte, glaube ich. Diese Gegenwart, wo er uns herausfordert, aber auch zu einlädt, dass wir ihn Kopf sein lassen, dass wir seine Stimme hören, dass wir das umsetzen. Das sind zwei Dinge, wo ich denke, dass wir einen gemeinsamen Kern haben können, brauchen können, um Gemeinde als Leib zu sein. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Mit der Frage, möchtest du dich ansprechen lassen heute Morgen von Gott, seine Stimme zu hören? Gibt es einen Lebensbereich, wo du sagst, da möchte ich Gott wieder neu mein Haupt sein lassen? Da möchte ich dieses Fundament bekommen, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, diese Offenbarung, wer er ist für mich. Möchte ich das? Wie viel möchte ich das? Ich glaube, dass uns Gott dazu einlädt und auch herausfordert gleichzeitig. Gemeinde kann nur Gemeinde sein in dem Bild von dem Körper, wenn wir gemeinsame Werte haben und wenn Gott im Zentrum steht und das Haupt sein kann. Amen.